Und auch hier haben wir ein DVD, der nicht von Christen gemacht worden ist, von ehemaligen Evolutionisten, die einfach gesagt haben, die Evolutionslehre kann diese Dinge einfach nicht erklären. Sie reden von einem Intelligent Design. Gott wird nicht erwähnt, Jesus wird nicht erwähnt, aber das ist ein Steilpass für Christen, weil es gibt Leute, die würden niemals etwas anschauen, wenn es aus einer frommen Ecke käme. Ja, so Hensler Verlag oder irgend sowas. Die würden einfach nicht das anschauen wollen. Und hier haben wir mit Wissenschaftlern zu tun, die evolutionistisch gedacht haben, Professoren an Universitäten und so weiter, die aber erkannt haben, dass die Evolution nicht stimmen können. Und sie reden dann von Intelligent Design, von Planung, von Kunst. Und dann kann man die Frage stellen im Gespräch. Ja, wer ist diesen Designer? Wer ist diesen Künstler? Das ist ein Steilpass für uns dann. Ein sehr interessantes und sehr hilfreiches Buch für Eltern. Es ist Unterrichtsmaterial für alle, die im biblischen Sinn die eigenen Kinder oder sonst in der Jungschau oder Kinderarbeit unterrichten. Geht die biblische Urgeschichte nach, Schöpfung, Sinnflut und so weiter. Und es gibt auch eine zusätzliche DVD mit weiterführenden Informationen und auch das Bildmaterial, sodass man das nicht einfach fotokopieren muss oder so. Das ist eine Satellitenaufnahme. Wir haben das, glaube ich, auch gestern gesehen. Norden ist unten. Da müssen Sie sich einfach daran gewöhnen. Man hat also von der Satellit aus Richtung Süden fotografiert. Das sind natürliche Farben hier. Wo befinden wir uns? Israel rechts und auf der anderen Seite von der Jordan, Jordanien. In dem Fall dieses Gewässer hier. Das heutige Mittelmeer hieß zu biblischen Zeiten das Große Meer. Im Süden, einiges kleiner als früher, haben wir dieses Gewässer. Das Tote Meer hieß zu biblischen Zeiten das Salzmeer. Und im Norden haben wir, übrigens die Distanz, das habe ich gestern erwähnt, die Distanz zwischen diesen beiden Meeren ist luftlinienmäßig 80 Kilometer. Wir haben also mit einem verhältnismäßig kleines Gebiet zu tun. Im Norden, biblischer Name Kinneret, See Genezareth. Kinneret ist das hebräische Wort für eine Laute, also eine Harfe, die auf dem Schoß gespielt wird. Und dieser See sieht von den Bergen aus ebenso wie eine Laute aus. Und hier haben wir Berg Hermon, der gerade im Moment übrigens schneebedeckt ist. Jerusalem ist immer einfach zu finden. Es liegt am nördlichen Ende vom heutigen Totenmeer, etwa halbwegs zwischen dem Salzmeer und das Große Meer. Wir schreiben das Jahr 593 vor Christus. Die Babylonier, Nebukadnezars Soldaten, sind im Aufmarsch. Sie wollen Jerusalem einnehmen, sie wollen die Provinz Juda einnehmen, aber auch die Länder auf der anderen Seite vom Jordan, Edom, Moab, Ammon und dann die Küstenstädten Tyrus und Sidon, die ihre eigenen Könige hatten. Die Könige von diesen Ländern wussten, jetzt kommen sie daran. Und sie haben gedacht, nur wenn wir miteinander vereinigt vorgehen, können wir Nebukadnezars Truppen widerstehen. Und so schickten die Könige von diesen Ländern und Städten Botschaften, so Außenminister, nach Jerusalem zum jüdischen König Zedekiah, um zu beratschlagen, wie sie gemeinsam die Babylonier widerstehen könnten. Und in dieser Ministerrunde platzte der Prophet Jeremia ein, mit einer Botschaft für diese Könige, die ihre Minister nach Jerusalem geschickt haben. Und wir lesen das in Jeremia 27, der Verse 1 bis 8. Heute Abend haben sie Zettel bekommen, da sind die Stellen darauf, die ich heute Abend behandeln werde im Vortrag, damit sie nachher, wenn sie wollen, dieses Studium zu Hause nachprüfen können. Das ist ein Modell von Jerusalem in der späteren Königszeit. Das ist eine Palastanlage unterhalb vom Tempel. Dort wird König Zedekia seinen Hof gehabt haben. Dort kommen die Minister in. Und da erging an mich, Jeremia, das Wort des Ewigen. Er sagte zu mir, mach dir Joche, normalerweise auf einem Tier, auf einem Esel oder einem Ochsen, ja, mach dir Joche und leg sie dir auf den Nacken. Dann schicke sie, also für jeden König ein Joch, schicke sie an den Königen von Edom, Moab, Ammon, Tyrus und Sidon. Sag ihren Gesandten, die zu König Zedekia nach Jerusalem gekommen sind, der Gott Israels, der Herrscher der Welt, befiehlt euch, euren Königen auszurichten. Ich bin es, der durch seine gewaltige Kraft und Macht die Erde geschaffen hat. Ich kann sie geben, wem ich will. Jetzt gebe ich alle eure Länder in die Hand meines Bevollmächtigten Nebukadnezar von Babylon. Ein gottloser König, den Gott benutzen möchte, um diese stolze Könige zu demütigen, weil sie immer wieder Gott widerstanden haben. Und so kamen Nebukadnezars Truppen und hat eins nach dem anderen diese Länder eingenommen. Die sind aber im Voraus vorgewarnt worden. Denn das Wort kam durch den Mund von Jeremia, alle Völker sollen ihm, Nebukadnezar, dienen. Will aber ein Volk oder Reich König Nebukadnezar nicht dienen und den Nacken nicht unter sein Joch beugen. Also jetzt sehen wir diese Joche, das war so Anschauungsunterricht. Den Nacken nicht unter sein Joch beugen, so werde ich den König von Babylon gegen dieses Volk schicken, bis ich es völlig vernichtet habe. Das sage ich, der Ewige. Im Hebräisch haben wir das Wort Yahweh, bedeutet der, der immer das sein wird, was er immer war. In die französische Übersetzung steht immer hier L'Eternel, in italienische Übersetzung L'Eterno, der Ewige. Und so war das auch. Jerusalem ist erobert worden. Die Mauern sind geschliffen, die Häuser niedergebrannt, der Tempel niedergebrannt, weil König Zedekia nicht bereit war, auf diese Botschaft von Jeremia zu hören. Mit dieser Hintergrundinformation kommen wir jetzt zu unserem Thema heute Abend, wenn alles in Schwanken gerät, wenn der Wein umgegossen wird. Wir haben heute Abend mit zwei Bildern zu tun, mit Joche und mit Wein. Ich bin archäologischer Fotograf, ich arbeite seit vielen Jahren in verschiedenen Stellen im Heiligen Land, seit 2004 in Gat, Goliaths Gat. Es heißt heute Tel Safi, das ist ein arabisches Wort. Ja, ein Tell ist ein Siedlungshügel und hier darunter sind Ruinen von Philistern und anderen früheren Kulturen. Und wir wissen heute, dass Tel Safi Gott der Philister war, also Goliaths Gott, von uns von der Bibel her bekannt als der Ort, wo Goliath gelebt hat und wo David auch sich aufgehalten hat ein paar Mal. Ich fotografiere die Dinge, die ausgegraben werden. Ich habe ein kleines Fotoatelier, den ich jedes Jahr aufbaue, in einem Kibbutz, wo ich die Fotos mache. Ich fotografiere auch im Gelände, was fotografiert wird. Diese Ausgrabung in Gat läuft seit 1996. Und wenn Sie eine sehr interessante, gut verständliche Abhandlung von Archäologie und Bibel lesen wollen, mit sehr vielen Bildern, auch für ältere Teenager, gut verständlich, von Ur bis Nazareth, sehr so empfehlen. Ah, aber bitte nicht vergessen, falls Sie nicht daran gedacht haben, würden Sie bitte Ihre Handys in der Tasche jetzt leise stellen. Ganz herzlichen Dank. Nun, wenn ich die Dinge, die gerade ausgegraben sind, fotografiere, sie werden äußerlich ein bisschen geputzt, aber nicht sehr gründlich. Und die Erde bleibt in den Gefäßen. Auch hier, die Erde ist darin. Ich darf diese Erde nicht berühren. Ich muss es in diesen Gefäßen lassen, auch wenn das Bild nicht so toll wirkt, weil wir haben ein wissenschaftliches Team, Chemiker und so weiter, und sie analysieren den Ton von den Töpfen und den Inhalt von diesen Töpfen, und sie können feststellen, was vor 2.500 bis 3.000 Jahren als letztes in einem Kochtopf gekocht wurde und bei welcher Temperatur. Man kann heute genau dieselbe Art von Erde und Ton nehmen und Experimente machen und vergleichen. Es gibt sehr genaue Methoden, das hat nichts mit Datierung zu tun, das sind chemische Analysen vom Ton und von der Erde. Man kann zum Beispiel in großen Vorratsgefäßen feststellen, wurde Wein darin gelagert, wurde Olivenöl darin gelagert, wurde Getreide darin gelagert und was für eine Getreide? War es Gerste oder war es Weizen? Kommen Sie mal nach Gott, sehr interessant. Ja. Sie gehen ins Internet, geben Sie GATH ein, Telesapi, wenn Sie das noch im Kopf haben, aber GATH genügt. Sie kommen auf der Webseite von der Universität, mit der ich zusammenarbeite, und dann erfahren Sie, wann die Ausgrabung ist. Das ist immer im Juli. Dann haben die internationalen Studenten ihre Semesterferien für ihre Praktika. Sie können als Laien kommen. Unser ältester Ausgräber wird im kommenden Sommer 94 Jahre alt sein, wenn er noch lebt. Er ist jedes Jahr dabei. Und ab 16 kann man dabei sein, wenn einer der Eltern mit dabei ist. Oder ab 18 kann man allein kommen, das hat mit Versicherung zu tun. Und wenn Sie nie im Leben ausgegraben haben, keine Ahnung, es macht nichts, Sie werden von Archäologen eingeführt. Sie lernen, wie Sie vorgehen. Sie lernen aufzupassen. Und das bringt uns jetzt zu unserem nächsten Bibeltext in Jeremia 48. Zuerst wurde Gericht angekündigt. Und in Jeremia 48 wird der Gericht vollzogen, beziehungsweise wird genau gesagt, weshalb und was. Das bringt uns wieder zu der Karte zurück. Heute Jordanien. Da haben wir oben rechts Syrien, Libanon, im Nordwesten. Ägypten ist hier nicht auf der Karte sichtbar. Salem hieß Jerusalem früher. Und jetzt blenden wir zurück vor etwa 4000 Jahren zur Zeit von Abraham. Er kam aus heutigen Mesopotamien, kam der Jabok hinunter, wie auch sein Enkel später, Jakob. Abraham ging über den Jordan und der erste Aufenthaltsort war Sichem, heute Nablus, ein Terroristenort im nördlichen palästinensischen Westbank, wo wir gestern Abend erwähnt haben. Nun, wir wollen etwas aus dem Leben von Abraham betrachten, um den geschichtlichen Hintergrund von Moab zu lernen. Denn heute Abend geht es um Moab. Moab wurde von Jeremia angesprochen in Kapitel 48. Jetzt blenden wir zurück und verfolgen die Geschichte von der Anfang von Moab. Dann zog Abraham von Sichem aus, vom Lagerplatz zu Lagerplatz, immer weiter nach Süden. Es gibt übrigens ein sehr interessantes neues Buch auf dem Büchertisch über die Patriarchen. Denn viele Theologen behaupten, ja, Abraham und die anderen Patriarchen, die kennt man gar nicht. Josua auch nicht in der Wissenschaft. Das sind alte mythische Figuren, das stimmt überhaupt nicht. Und dieses Buch räumt mit diesen falschen Vorstellungen aus. Es gibt sehr viel Hintergrundinformation. Abraham war sehr reich, als er ins Land kam. Er besaß große Viehherden und viel Silber und Gold. Auch Lot, sein Neffe, der mit ihm zog, hatte viele Schafe, Ziegen und Rinder und viele Zelte, in denen seine Hirten mit ihren Familien lebten. Das Weideland oben auf den Bergen reichte nicht aus für die vier Herden der beiden. Sie konnten auf die Dauer nicht zusammenbleiben. Und so trafen Lot und Abraham zusammen. Sie schauten hinunter ins Flachland. Und da sagte Abraham zu seinem Neffen: Es soll doch kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder. Das Beste ist, wir trennen uns. Das ganze Land steht dir offen. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst nach Süden gehen, dann gehe ich nach Norden. Du hast die Wahl. Lot schaute sich nach allen Seiten um. Er sah, dass in der Jordanebene, also zu Osten, reichlich Wasser gab. Bevor der ewige Sodom und Gomorra zerstörte, war es dort wie im Garten Gottes. Deshalb entschied sich Lot für die Jordan-Gegend. Zu der Zeit hatte es noch kein totes Meer. Das ist ein Tal. Er entschied sich für die Jordan-Gegend und zog nach Osten. So trennten sich die beiden. Die Bewohner Sodoms aber führten ein schändliches Leben, das dem Ewigen missfiel, unter anderem Homosexualität. Um diese Zeit brach im Land Kanaan ein Krieg aus. Vier Großkönige zogen ins Feld aus Mesopotamien gegen die Stadtkönige von Sodom und Gomorra und waren mit ihren Truppen in das Sidim-Tal gezogen. Und Mose schreibt später wie in Klammern, wo jetzt zur Zeit von Mose das Salzmeer ist. Zur Zeit von Abraham war das ein wunderschönes, fruchtbare Ebene in der Jordan gegen das Tal Sidim. Über die Leute von Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir gedrungen, sagte Gott. Ihr Schuld schreit zum Himmel. Da ließ der ewige Schwefel und Feuer vom Himmel auf Sodom und Gomorra herabfallen. Er vernichtete die beiden Städte und die ganze Gegend, ihre Bewohner und alles, was dort wuchs. Und wenn man heute, besonders an die Westküste, vom südlichen Toten Meer entlang fährt, sieht man große geologische Verwerfungen. Man merkt, dass Schichten, die früher flach waren, plötzlich über Nacht einfach gekippt sind. Es gab ein riesen Erdbeben. Der Jordantal ist ein Teil von der ostafrikanischen Grabenbruch. Und in einer Nacht sackte der ganze Boden mehrere hundert Meter ab. Man sieht das sehr deutlich heute, diese geologischen Verwerfungen an der Küste vom Toten Meer. Das ist eine heutige Satellitenaufnahme vom Toten Meer. Wir müssen wissen, dass dieses Meer nur 4000 Jahre alt ist. Denn zur Zeit von Abraham vor 4000 Jahren gab es kein Meer, sondern ein fruchtbares Tal, das Tal Sidim am südlichen Ende von der Jordan. Jetzt schauen wir wieder eine Satellitenaufnahme an. Diese Farben geben jetzt Höhen an, das sind nicht die natürlichen Farben. Norden ist auf dieser Karte links. Wir sehen hier das heutige Tote Meer. Zu Abrahams Zeit ein fruchtbares Tal. Aber von allen Seiten seither fließt Wasser hinein, vom Jordan, vom Osten, vom Westen. Aber es gibt kein Wasser, das abfließt. Und die Wasser, die hineinfließen jährlich, die sind total mineralienhaltig. Und weil es so heiß ist dort unten, die Oberfläche vom Salzmeer ist 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Es ist im Moment etwa 30 Grad Celsius dort, ja, im März. Und das Meer selber ist etwa 400 Meter tief. Und die Oberfläche liegt eben, wie gesagt, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Brutal heiß. Das Wasser evaporiert, die Mineralien bleiben. Und so in den letzten 4000 Jahren ist dieses Meer total übersalzen geworden. Wir sehen Salem zur Zeit von Abraham. Bethel, ein bisschen nördlich vom Salem, heutiger Ramallah. Und Abraham schaut hinunter und sieht den Untergang von Sodom und Gomorra. Und Lot, der dort hinuntergegangen ist, der wird von Gott gewarnt, bevor Sodom und Gomorra vernichtet wird. Er flieht in eine kleine Stadt Zoar, am südlichen Ende von das Tal Sidim, mit seinen beiden Töchtern. Seine Frau, ungehorsam, schaut zurück und wird zu einer Salzsäule. Die beiden Töchter verstecken sich mit ihrem Vater jetzt vor diesem großen Gericht. Und dann fliehen sie auf die Berge hoch. So wurden die beiden Töchter Lots von ihrem eigenen Vater schwanger, weil dort oben in einer Höhle, meinen sie, alle Männer der Welt sind umgekommen. Es gibt keine anderen Möglichkeiten für sie, Kinder zu bekommen. Und so lassen sie ihr Vater besoffen werden. Sie schlafen mit ihm und sie werden schwanger. Und die Ältere gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Moab. Er wurde der Stammvater der Moabiter. Auch die Jüngere bekam einen Sohn und nannte ihn Ben-Ami. Er wurde der Stammvater der Ammoniter. Also ein bisschen unappetitlich, eine traurige Begebenheit. Aber ich wollte einfach kurz, weil viele von uns heute, wir kennen das Alte Testament nicht so mehr so sehr. Und so wollte ich den Hintergrund von Moab zeigen, weil es geht heute Abend um Moab. Also jetzt haben wir wieder 593 vor Christus. Es gab diese Warnung durch Jeremia, unter anderem auch an Moab. Will aber ein Volk oder Reich König Nebukadnezar nicht dienen und den Nacken nicht unter sein Joch beugen, so werde ich den König von Babylon gegen dieses Volk schicken, bis ich es völlig vernichtet habe, das sage ich, der Ewige. Jetzt haben wir einen Sprung gemacht, ja, mehr als 1500 Jahren etwa, ja. Und jetzt wird Gericht angekündigt über Moab. Denn Moab fühlte sich wahnsinnig sicher. Auf der einen Seite das Salzmeer, im Süden die tiefe Schlucht von der Arnonfluss und dann im Osten eine sehr unwirtliche Wüste. Und sie, seit eh und je, fühlten sie sich immer dort sicher, oben auf dieser Hochebene. Uns kann nichts geschehen. Und so hat der König von Moab überhaupt nicht auf diese Botschaft von Jeremia geachtet. Uns kann nichts geschehen. Also, die Warnung kam mit einem Bild von einem Joch. Das Gericht wurde angekündigt in Jeremia 48 mit einem Bild von der Herstellung von Wein. Nun, ich halte diesen Vortrag in manchen Gemeinden, wo das Trinken vom Wein einfach nicht zum christlichen Leben gehört. Und so habe ich überlegt, wie kann ich diese Botschaft auch für solche Gemeinden schmackhaft machen. Und da habe ich gedacht, ach so, ja. Wir zeigen eine andere Eigenschaft von Wein. Es ist nicht nur ein Genussmittel. Es war in der Antike ein Medizin. Jetzt haben wir einen Sprung gemacht in den Negev. Ja, südlich von dem Gebiet, wovon wir bis jetzt gesprochen haben. Und ich möchte euch einige Bilder aus Shifta in der Negev. Das ist in einer Zeit so um Christus und danach. Ja. Diese Stadt hat mehr als 2000 Einwohner. Das ist eine recht große Stadt für die damalige Zeit. Mitten in eine Wüste. Und woher das Wasser in einem Gebiet ohne Quellen und Flüsse? Es gibt keine Quellen, es gibt keine Flüsse, die das ganze Jahr fließen. Woher das Wasser für 2000 Bewohner plus ihre Tiere und auch für ihre landwirtschaftlichen Erzeugnisse? Der Wein zum Beispiel von Shifta war im ganz Römischen Reich bekannt. Qualitativ sehr gut. Woher der Wein für das Ganze, woher der Wasser für das Ganze? Im Winter kann es ganz kräftig regnen. Also ich bin bei unseren Studienreisen, manchmal machen wir eine Wanderung hier im Frühling. Und die Leute können fast nicht glauben, dass das innerhalb von einer Stunde zu einem reißenden, sehr gefährlichen Fluss werden kann. Aber weil der Boden sehr hart ist am Ende von der Trockenzeit. Die Trockenzeit dauert vom Ende März bis in November hinein. Viele Monate, wo es überhaupt nicht regnet. Und dann regnet es oben auf den Hügeln. Der Boden ist steinhart. Das Wasser sickert nicht in den Boden hinein, sondern fließt ab. Und in jeder Niederung da sammeln sich diese Wasser. Und so ein Fluss, der fließt ein, zwei Stunden und dann ist vorbei. Und die Leute in der Negev haben gelernt, dieses Wasser zu benutzen. Zum Beispiel auf die Decke ihrer Häuser wurde das Wasser heruntergeleitet und dann ober- oder unterirdisch in Zisternen. Sie hatten auch große öffentliche Reservoirs, wo sehr viel Wasser war für die Tiere. Aber jedes Haushalt hat eine eigene Zisterne. Und da könnten sie also mit solchen Krügen an Seilen Wasser für den täglichen Gebrauch aus ihren hauseigenen Zisterne schöpfen. Aber das Wasser liegt dort monatelang. Und da wird es natürlich von Keimen infiziert. Und deswegen hat man Wein dazugegeben. Wein als Sterilisationsmittel wurde auch als Medizin gebraucht. Also wenn Sie selber nicht Wein trinken, nehmen Sie zur Kenntnis, Wein ist dennoch für etwas Gutes. Und mit diesem kleinen Abstecker wollen wir jetzt noch zu unserem Bild zurückkommen in Jeremia 48. Jetzt kommt der angekündigte Gericht in Bezug auf Moab. Moab ist von seiner Jugend an, während der ganzen Zeit seiner Geschichte, sorglos gewesen. Und ungestört lag es auf seinen Hefen. Hefepilze, jetzt kommt das Bild von der Herstellung von Wein. Ich erkläre das alles nachher. Lag es auf seinen Hefen. Es ist niemals von einem Gefäß ins andere gegossen worden. Es ist auch nie in die Gefangenschaft eines neuen Gefäßes gewandert. Deswegen ist sein Geschmack ihm geblieben, sein Geruch hat sich nicht verändert, es fängt an zu stinken, denn es nimmt der Geruch von den abgestorbenen Hefepilzen an. Lassen wir uns das ein bisschen näher anschauen. Zu jener Zeit wurde der Wein nicht in Stalltanks oder in Holzfässern gelagert, sondern in Tonkrügen. Zuerst wurden die Trauben getreten in Keltern. Nazareth Village ist eine alte landwirtschaftliche Siedlung aus der Zeit von Jesus und dort hat man Weinkelter gefunden. Hier ist ein oberer Kelter, Sie müssen sich irgendjemand vorstellen, mit nackten Füßen. Er tritt die Trauben, da gibt es eine untere Kelter und dann ein Auffangbecken für den Traubensaft. Also von den beiden Keltern fließt der Traubensaft hinunter in Auffangbecken. Und dort kann es befördert werden mit kleineren Krüge und dann wird es in Vorratsgefäße geleert. Nun, bei unserer Ausgrabung in Gat, heute Tel Safi, finden wir viele, viele Tongefäße in verschiedenen Größen und Formen. Etwa aus dieser Zeit, wovon wir hier reden. Ja. Und wir finden auch größere, manchmal ganz, aber oft gebrochen. Ja, und die werden dann zusammengesetzt. Und solche Vorratsgefäße, die etwa einen Meter oder mehr groß sind, wurden benutzt, um Getreide, man kann das in unserem Labor feststellen, oder Wein, das kann man auch feststellen, und Olivenöl zu transportieren und zu lagern und um Wein herzustellen. Denn der erste Schritt war, nachdem man den Traubensaft gesammelt hat, da neben dem Kelter, man hat es gegossen in solche große Vorratsgefäße und dann hat man Hefepilze dazu gesetzt. Hefepilze sind Lebewesen. Sie vermehren sich und dann mit der Zeit sterben sie. Und diese Hefepilze bringen die Gärung im Gange. Und der Weinbauer, der kennt sein Wein. Er kennt seinen Boden. Er kennt das Klima von dem Jahr. Manchmal ist es heißer, manchmal ist es nicht so heiß und so weiter. Und so ist bei jedem Jahrgang ist der Traubensaft doch ein bisschen anders. Aber die ersten Schritte sind immer das Gleiche. Man setzt Hefepilze dazu. Und diese Hefepilze vermehren sich, bringen die Gärung im Gange. Aber Hefepilze sterben auch. Und so gibt es mit der Zeit unten auf dem Boden von diesem Gefäß eine Schicht von abgestorbenen Hefepilzen. Eine Weile lang kann man der werdende Wein auf diesen Hefen einfach liegen lassen. Man darf nicht das zu sehr, zu schnell umkippen, sonst wird der Gärungsprozess unterbrochen. Aber man darf es nicht zu lange auf den Hefen lassen, sonst nimmt der Wein den Geruch von den abgestorbenen Hefepilzen an. Und so der Weinbauer weiß, nach einer bestimmten Zeit, und bei jedem Jahrgang ist es ein bisschen anders, jetzt müssen wir umkippen. Und damit nicht allerlei mitgeht, wird umgekippt durch ein Sieb. Und auch der Traubensaft, den man gesammelt hat, unterhalb vom Kelter, da sind Körner dabei, da sind Hautteile dabei und so weiter. Es wird durch tönende Siebe geleert. Dieses Sieb habe ich fotografiert, vor ein paar Jahren haben wir das gefunden in Gat. Es ist kein Salatschüssel oder Sieb oder so, sondern wurde benutzt bei der Herstellung vom Wein. Moab ist von seiner Jugend an sorglos gewesen. Jetzt wird dieses Bild auf diesem Land angewendet. Ungestört lag es auf seinen Häfen. Uns kann nichts passieren. Es muss nicht irgendetwas Besonderes uns geschehen. Es ist niemals von einem Gefäß ins andere gegossen worden. Nun, es ist auch nie in die Gefangenschaft eines neuen Gefäßes gewandert. Deswegen ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch hat sich nicht verändert. Der Weinbauer hat verschiedene Gefäße in verschiedenen Größen und Formen zur Verfügung. Und er kennt seinen Jahrgang. Und es kann sein, dass nachdem der Wein eine Weile lang in diesem hohen Gefäß mit einer ganz kleinen Öffnung oben gelagert worden ist und die Gärung in Gange gekommen ist, dass die Zeit gekommen ist, um es in ein anderes Gefäß, das ein bisschen breiter ist, wo vielleicht mehr Luft dazu kommt, umzugießen. Es ist der Weinbauer, der den Überblick hat und der dementsprechend mit dem Traubensaft bzw. mit dem werdenden Wein umgeht. Und mir ist über die Jahre gefallen, Gott geht mit mir und meiner Familie um als himmlischer Weinbauer, wie der irdische Weinbauer zu alttestamentlichen Zeiten mit seinem Wein umging. Von Zeit zu Zeit ist es nötig, umzugießen. Und da kommt einiges im Leben in Schwanken. Aber dann gilt es, Gott zu vertrauen, den himmlischen Weinbauer, der aus mir, aus meiner Familie, etwas Edles machen will. Und er weiß wann, und er weiß wie lange wir in einem bestimmten Gefäß gelagert werden. Und dann weiß er, wann er uns umgießen soll, neue Lebensumständen, und wie lange wir in das neue Situation, nachdem wir umgegossen worden sind, zu lagern haben. Nochmals Moab, eine Hochebene. Moab ist von seiner Jugend an, Anfang seiner Geschichte an, sorglos gewesen. Kam selten daran. Die großen Kriegsherren, die gingen in der Regel an Moab vorbei. Ungestört lag es auf seinen Häfen, um dieses Bild zu brauchen. Denn auf der einen Seite das Salzmeer, auf der anderen Seite die tiefe Schlucht von der Arnon und dann im Osten die syrische Wüste. Also sehr gut zu verteidigen. Der König von Moab sah es nicht als nötig, dass er auf die Botschaft von diesem unbedeutenden Prophet auf der anderen Seite vom Meer achten sollte. Wir sehen hier das Salzmeer. Das ist heutige Jordanien. Es ist eine moderne Stadt in Jordanien, aber es ist gebaut auf eine alte moabitische Stadt. Moab ist niemals von einem Gefäß ins andere gegossen worden. Es ist auch nie in die Gefangenschaft gewandert. Deswegen ist sein Geschmack ihm geblieben. Er hat sich nicht umgießen lassen. Und er geht nicht auf diese Warnung von Jeremia ein. Nein, uns kann nichts geschehen. Und sein Geruch hat sich nicht verändert. Moab stinkt bis zum Himmel. Und das wird Konsequenzen geben. Auf das kommen wir nachher zu reden. Nun, wenn wir gerade hier über das heutige Tote Meer schauen, nach Jordanien, und bedenken, das war früher Moab, sehen wir schon aus Distanz, dass das ein sehr einfaches Gebiet war, zu verteidigen gegen außen. Und mir ist eine Geschichte in den Sinn gekommen, wo es um eine Moabiterin ging, wo eigentlich einiges am Umgießen im Leben geschehen ist. Aber es fing mit einer Jüdin an. Es fing mit einem jüdischen Ehepaar an, Abimelech und Naomi. Ein jüdisches Ehepaar, das Juda verlassen hat, einige hundert Jahre vor Christus oder kurze Zeit vor Christus, Juda verlassen hat im Folge von einem Hungersnot, also einer Dürre. Das ist also für Naomi, jetzt wollen wir die Sache aus der Sicht von der Frau betrachten, schon ein Umgießen. Sie verließ ihre geliebten Boutiquen, ihre Nachbarinnen, ihre Verwandten, alles, was ihr vertraut war. Und sie kommt in ein fremdes Land, andere Sprache, andere Sitte, andere Götter, andere Boutiquen, andere Nahrung. Also es war wirklich für Naomi ein Umgießen. Aber die beiden brachten mit sich, und das war natürlich ein Trost für Naomi, ihre beiden Söhne Machlon und Kilion. Aber dann wird umgekippt. Abimelech stirbt. Ein neues Gefäß für die arme Naomi. Aber ein Trost, Maklon findet eine moabitische Frau, Orpa, und Kilion ebenfalls eine moabitische Frau, Ruth. Also ein Trost, es wird Enkelkinder geben. Aber dann wieder ein neues Gefäß. Machlon stirbt. Orpa ist Witwe. Kilion stirbt. Ruth ist Witwe. Keine Chance auf Enkelkinder. Was für ein Schlag. Naomi ist verbittert. Gott hat mich vergessen. Gott hat mich verlassen. Mein Leben ist nur Bitterkeit. Und sie sieht keine andere Möglichkeit, als in die alte Heimat zurückzukehren. Und so geht sie schweren Herzens, verlässt die Gräber von ihrem Mann und ihren beiden Jungs in Moab. Die beiden Schwiegertöchter, die gehen mit. Aber irgendwann mal entschied sich Orpa zurückzugehen, denn Naomi sagt zu den beiden Schwiegertöchtern, ihr werdet Fremdlinge sein in Juda. Bleibt in Moab, da bekommt ihr wieder moabitische Männer, ihr bekommt Kinder. Komm nicht mit mir, das bringt euch nur Unglück. Mein Leben ist ein einziges Unglück und Bitterkeit. Aber Ruth entschließt sich doch, sie geht mit. Da kommt der berühmte Aussage von Ruth, dein Gott ist mein Gott. Und wo du hingehst, gehe ich. Und wo du stirbst, werde ich auch sterben. Puh. Naomi. Ein Gefäß nach dem anderen. Aber dann wendet sich das Blatt. Ruth lernt einen ganz feinen jüdischen Mann kennen. Und sie bekommen einen Jungen, der hieß Obed. Und Obed war der Vater von Isai. Und Isai war der Vater von David. Und David der Urahn von Jesus Christus. Naomi hat keine Ahnung, warum sie nach Moab gehen musste. Natürlich, vordergründig eine Hungersnot. Aber was Gott im Sinne hat. Und dann eben die beiden Söhne, die gestorben sind. Ruth war Witwe. Und sie kommt mit Naomi zurück und darf Boas heiraten. Naomi hat keine Ahnung. Sie freut sich natürlich über das Enkelkind. Aber sie hat keine Ahnung, wo das Ganze hinführen wird. Ich stehe hier und fotografiere in der Wildnis Judas hinunter auf den Nahal. Das ist einer von diesen Trockenflüssen, das im Winter dann sehr viel Wasser führen kann für ein paar Stunden. Es ist auch eine Route. Es ist die Route von Bethlehem hinunter zum Toten Meer. Das ist wahrscheinlich die Route, die Abimelech und Naomi nahmen, als sie nach Moab gingen. Und als Naomi und Ruth zurückgingen nach Bethlehem, werden sie den Nahal Arogot hochgegangen sein. Orpa mit dabei ein Stück weit, bis sie zurückgeht nach Moab. Was Naomi nicht weiß, ist, dass alles zu der Geburt von der Retter unserer Welt führen wird. Und übrigens auch durch die Wildnis Judas, nur in einer anderen Richtung, Richtung Süden, Richtung Ägypten, gingen Josef und Maria mit dem Baby Jesus später. Nun, wenn meine Frau hier hinunterschaut, sie sieht vor Augen die Geschichte von Ruth, sie sieht vor Augen die Geschichte von Josef und Maria und Jesus und sie weiß, weil sie die beiden Geschichten kennt, warum Ruth dieses ständige Umgießen erleben müsste. Wo das hinführt. Und manchmal erblicken wir rückblickend, was Gott in unserem Leben im Sinn hat, warum bestimmte Dinge geschehen sind. Und manchmal sehen wir es nicht sofort. Das erinnert mich an die Aussage Jesus an seinem Jünger Petrus. Petrus, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Aber später wirst du es begreifen. Manchmal dauert es viele Jahre, bis wir begreifen, warum Gott in unser Leben irgendetwas getan hat, wo einiges in unserem Leben in Schwanken gekommen ist. Im Moment blicken wir nicht durch. Wir wissen nur, es hat sich Gewaltiges geändert. Vielleicht ist ein Ehepaar gestorben. Vielleicht ist ein Kind gestorben. Vielleicht hat man im Folge von wirtschaftlichen Schwierigkeiten eine langjährige Arbeitsstelle verloren. Vielleicht ist man plötzlich krank geworden, wo man früher beste Gesundheit genoss. Und wenn einiges in unserem Leben in Schwanken kommt, dann können wir getrost wissen, auch wenn wir nicht verstehen, was im Moment geschieht, Gott weiß. Denn er will uns veredeln. Und es ist einfach so, dass von Zeit zu Zeit muss der Wein umgegossen werden, sonst fangen wir an zu stinken. Nehmen Sie es nicht persönlich. Sie saßen einfach in der ersten Reihe. Aber jetzt machen wir eine andere Art von Pause heute Abend. Wir schalten ein bisschen Licht ein. Es wird jetzt auf der Leinwand ein Lied projiziert. Wir singen miteinander stehend. Und die in der Nähe vom Fenster sind, machen wir Fenster auf, dass Luft hereinkommt. Wir singen miteinander ein Lied, bevor ich zum Schluss komme. Nehmen wir bitte Platz. Wir können die Lichter wieder ausschalten. Das Lied war natürlich schon passend. Und vielleicht gibt es jemand unter euch, der gern Lieder dichtet. Wie wäre es einmal, ein Lied zu dichten, in Zusammenhang mit Wein und Hefen und Umgießen und so weiter. Das wäre mal was. Da würden die Leute, die Besucher, schon gucken, wenn sie in eure Gemeinde kämen und ihr singt von Wein. Ja? Also, ein anderes Beispiel aus unserem persönlichen Leben. Sie müssen mein Bart wegdenken, Sie müssen mehr als 30 Jahre wegdenken und dann sehen Sie mich mit meiner Schweizer Frau Susanna als Missionare unter den Tibetanern in Nordwestindien. Und zu jener Zeit war es möglich, Susanna und ich wusste, Susanna ist ein Heimwehkind, und so habe ich mich entschlossen, unser Heim mit nach Indien zu nehmen. Und so habe ich dieses alte Funkwagen der englischen Armee gekauft, die Funkausrüstung rausgerissen und haben in diesem alten Wagen eine schmücke Wohnung gebaut. Da war in diesem Kasten hinten drin Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, WC, Büro, alles in einem Raum. Und das war unser Zuhause während den ersten 5, 6, 7 Jahren unserer Ehe. Ich habe es hell angestrichen. Wir fingen an, in der Schweiz tibetanische Flüchtlinge in der Schweiz zu besuchen. Und nach einem Jahr sagte unsere Gemeinde, wollt ihr nicht zu den tibetanischen Flüchtlingen nach Indien gehen? Und so sind wir damals von der Schweiz über ehemaligen Jugoslawien, war noch kommunistisch, sind wir über Bulgarien, der Türkei, Iran, Berg Ararat vorbei, Afghanistan, Pakistan nach Indien. Und dort haben wir an der Grenze Tibet unter tibetanischen Flüchtlingen gearbeitet. Das war eine Reise von 11.000 Kilometern. Es hat einen Monat gedauert, bis wir in Indien waren. Damals hatten wir nur eines vor Augen: tibetanische Flüchtlinge in Indien. Wir fuhren durch Länder, wo ich denke, Mann, wenn wir nur mehr Bilder aufgenommen hätten. Wir fuhren an der Ararat vorbei, der Berg Ararat. Und sage und schreibe, an dem Tag, als wir vorbeifuhren, war über den ganzen Ararat ein wunderbarer Regenbogen. Und ich hatte nur schwarz-weiß Film im Kamera. Also, wir fuhren und lebten jahrelang in diesem Kasten. Das war für mich als Kanadier ein Umgießen. Ich habe für kanadische Verhältnisse ziemlich spät geheiratet. Meine Mutter hat mich schon aufgegeben. Sie hat nicht mehr mit Enkelkindern gerechnet. Ich war der ewige Junggeselle. Ich war mit meinem Beruf verheiratet. Ich war Lehrer, Geographie, Geschichte, Biologie. Ich liebte meinen Beruf. Meine Lehrkollegen, die heirateten alle eins nach dem anderen. Und irgendwie dachten sie, ja, der Whisken, der fängt an zu stinken. Eigentlich sollte er mal heiraten, ja. Und dann habe ich meine Traumfrau kennengelernt, in Frankreich, wo sonst, ja. Und wir haben geheiratet. Ich lernte Deutsch, weil ich sprach am Anfang kein Wort Deutsch, ja. Und in der Zeit baute ich das Auto, habe so Jobs gemacht, um Geld zu verdienen. Und dann, nachdem wir etwa ein Jahr lang Sprachstudium, Bau am Auto und so, tibetanische Flüchtlinge in der Schweiz, fuhren wir nach Indien. Nun, ich als Kanadier, als Junggeselle, war ich an meine Freiheit gewohnt, ja. Und jetzt wurde ich plötzlich in ein neues Gefäß umgegossen. Und noch dazu diesen Kasten. Da haben wir die ersten Ehejahre verbracht. Alles in einem kleinen Raum. Und mit einer anderen Kultur verheiratet. Meine Frau ist Schweizerin, zwischen den Bergen aufgewachsen. Ich Kanada, an die Weiten gewöhnt, ja. Und jetzt eingeengt in diesem Kasten. Ich liebe meine Frau, aber bei euch wird das nicht der Fall sein, aber in unserer Ehe gab es manchmal Missverständnisse und kleine Auseinandersetzungen. Und wir kamen nach Nordwestindien und da hast du mal wieder so eine Auseinandersetzung und du kannst nicht einfach ins Schlafzimmer verschwinden und Peng, Tür zumachen. Es gab nur eine Tür. Moab ist von seiner Jugend an, Richard von seiner Jugend an, sorglos gewesen, ungestört lag er auf seinen Häfen. Er ist niemals von einem Gefäß ins andere gegossen worden. Er hat sich bequemt in seinem Beruf als Lehrer und so weiter. Er ist auch nie in die Gefangenschaft gewandert, deswegen fing er an zu stinken. Ja. Selbst die Kollegen haben es gemerkt. Und sein Geruch hat sich nicht verändert. Und dann hat Gott mich umgegossen in ein wunderbares neues Gefäß. Auf der einen Seite wunderbar, eine ganz tolle Frau. Auf der anderen Seite für mich völlig einengend. Und da hast du wieder einmal irgendwie eine Meinungsverschiedenheit. Und es gibt nur eine Tür. Und auch nie in der Gefangenschaft gewandert. Also, du kannst nicht einfach ins Schlafzimmer und ins Büro verschwinden. Es gibt nur eine Tür und die geht nach außen. Und da hat man sich ziemlich schnell wieder versöhnt, das kann ich Ihnen sagen. Ja. Es war in den ersten Jahren unserer Ehe ein ganz wichtiges Gefäß, diesen Kasten. Nehmen wir ein anderes Beispiel, diesmal wieder aus der Bibel. David, du trittst, Goliath, gegen mich an mit Krummschwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme im Namen Jahwes, im Namen des Ewigen, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Goliath wurde besiegt. David wird zu einem Held. Und er schrieb, wahrscheinlich ziemlich früh in seinem Leben, ich habe den Ewigen, ich habe Yahweh, alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, wank ich nicht. Ich habe gedacht, geht's noch? Wie kannst du sowas schreiben, David? Du wankst nicht, ja. Wie war das dann nachher mit Bathsheba? Nicht nur Bathsheba, und. Und wahrscheinlich später in seinem Leben hat er einen anderen Psalm geschrieben. Und ich sprach in meinem Wohlergehen, wo es mir gut ging, wo ich Held war in Israel. Ich wanke nicht in Ewigkeit. In seiner Übermut, ich wanke nicht. Und später, mit sehr viel Lebenserfahrung, öfters voll auf die Nase gefallen, ich wanke nicht in Ewigkeit. Nicht mehr Liebling in Israel, nicht mehr zugejubelt von den Frauen, sogar von seinem eigenen Schwiegervater verfolgt. Der musste manken Gefäße durchmachen, bis er zu dem Punkt kam, wo er sagt, in meiner Übermut, in meinem Wohlergehen, sagte ich, wanke nicht in Ewigkeit. Wie ist er gewankt? Nun, das ist eine Geschichte für sich. Geflohen mit einer Bande Desperados, 600 Mann plus Frauen und Kinder, in ein Gebiet ohne Wasser, nur ein paar wenige Quellen. Und nicht für einige Monate, für ein paar Jahre. Und er ist nicht einmal 20 Jahre alt. Er führt eine Bande von Desperados an, plus ihren wahrscheinlich in vielen Fällen unzufriedenen Frauen und heulenden Kindern. Und er muss sich schützen in ein Gebiet, wo er immer wieder umzingelt wird von Feinden. Ansonsten wäre sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch hätte sich nicht verändert. Ich wanke nicht in Ewigkeit. Was musste David alles erleben? Aber das ist eine andere Geschichte, das behandle ich in einem anderen Vortrag. David, ein Mafia-Boss, in Anführungszeichen, wird König. Mit seiner Bande von Desperados überfiel er Siedlungen und so weiter und so fort. Hat viel Dreck am Stecken, wie auch seine Männer. Und erst später, in meinem Wohlergehen, behauptete ich, ich wanke nicht in Ewigkeit. Was musste er alles machen? Und nehmen wir ein anderes Beispiel. Der Apostel Paulus, erfolgreich in mehreren Ländern, Tausende von Menschen wahrscheinlich durch ihn zum Glauben gekommen, Dutzenden von Gemeinden gegründet, wurde sogar von den Athenern eingeladen, eine öffentliche Rede zu halten. Was für Möglichkeiten. Da hat sogar Schiffbruch überlebt. Wow. Aber dann schrieb er später, ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, schreibt dann eine Gemeinde, dass das, was wir, ich und meine Reisegefährten in der Provinz Asien, der heutigen Türkei, durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davon zu kommen. Bis dahin, wie trotz Schwierigkeiten, ging es gut, hat sich auf manche schwierige Situationen retten können, aber jetzt rechneten wir nicht mehr mit dem Leben davon zu kommen. Paulus war römischer Bürger und einmal wurde er fälschlich angekreidet. Die Römer haben ihn ausgestreckt, um ihn auszupeitschen. Und da fragt er ganz cool über den Schulter, ist es erlaubt, einen römischen Bürger auszupeitschen? Was, du bist römischer Bürger? Ja. Da kam er ganz schön davon. Andere Situation war er vor der Hohen Rat in Jerusalem. Und er merkte, als Pharisäer, ehemaliger Pharisäer, auf der einen Seite sitzen die Pharisäer und er weiß, die Pharisäer glauben, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Aber auf der anderen Seite sitzen die Sadduzäer und die glauben auf keinen Fall, dass es eine Auferstehung von Toten gibt. Und so sagt er ganz cool in die Runde, ich stehe hier wegen der Auferstehung der Toten. Und die Pharisäer sagen, ja, super. Und die Pharisäer, nein. Und bald sind die Pharisäer und die Sadduzäer so miteinander in den Haaren, dass Paulus wieder so ein bisschen aus der Patsche kommt, ja. Dieser Bursche hat es verstanden, sich in manchen sehr schwierigen Situationen zu retten. Aber damals in der Provinz Asien rechnete er nicht mehr mit dem Leben davon gekommen. Und er sagt, aber das geschah, schreibt er an den Korinthern später, das geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse, der die Toten lebendig macht. Ich war ein Todeskandidat. Da war keine Chance mehr, keinen Tricks mehr und so weiter. Aber eben das geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse. Gott hat ihm in ein Gefäß eingegossen, wo es wirklich keinen Ausgang mehr gab. Keine Möglichkeit, damit er nichts auf sich selbst vertraute, sondern auf Gott, der die Toten lebendig macht. Und ich setze die feste Hoffnung auf ihn. Er wird mich auch in Zukunft aus Todesgefahr retten. Schlussendlich wurde er hingerichtet. Irgendwann mal musste es soweit sein. Aber er erlebte eine so schwierige Situation. Das war ein völlig anderes Gefäß für ihn, wo es wirklich keinen Ausweg mehr gab. Und doch wurde er rettet. Und da hat er was Wichtiges gelernt. Und ich denke, Gott lässt manchmal Dinge in unserem Leben zu, die wir im Moment nicht begreifen. Vielleicht müssen wir einmal am Ende von uns, unserer eigenen Kraft kommen. Sie merken, dass ich ein paar Mal hingesessen bin. Ich strotzte vor Gesundheit jahrelang. Jetzt habe ich ein Problem mit dem Herz. Da wird mir manchmal so ein bisschen so schwummelig vor den Augen. Ja? Und dann setze ich mich während dem Vortrag hin. Das ist ein neues Gefäß für mich. Ich war immer kerngesund. Ein neues Gefäß. Ja, wir Archäologen, wir finden Scherben. Scherben untergegangener Kulturen. Und jetzt lesen wir nochmals in Jeremia 48 dieses Gericht über Moab. Darum siehe Tage kommen, ist der Spruch des Ewigen, und ich sende ihm Schröter, In unserer Übersetzung steht Kufer, aber Entschuldigung, der Wein wurde nicht in Holzgefäßen hergestellt damals. Schröter, der schrotten und seine Gefäße leeren und seine Krüge zerschlagen werden. Moab wurde vernichtet. Sie haben nicht auf die Warnungen Gottes geachtet. Sie waren nicht bereit, sich umgießen zu lassen. Und dann musste Gott ganz kräftig zuschlagen. Übrigens, diese Übersetzung mit Schröter, Schrotten, das ist eine deutsch-hebräische Bibel, die meine Frau benutzt. Sie lernt Hebräisch. Ja. Gestern Abend ging es um Israel. Und ich habe gestern Abend gezeigt, dass auch sein geliebtes Volk, weil sie immer wieder die Propheten gesteinigt haben, den Messias gekreuzigt haben und auch heute stolz sind auf ihre eigene Tüchtigkeiten, auch dieses stolze Volk wird daran kommen. Und die haben heute ihre Götzen. Die jungen Leute, wenn sie fertig sind mit Militärdienst, viele gehen nach Indien, heuern sich ein Guru an und kommen total okkult belastet zurück. Ich habe die israelische Reiseführer geglaubt am Anfang, die gesagt haben, schaut, was für eine Sauerei die Palästinenser hinterlassen, bis ich gemerkt habe, dass nicht nur die Palästinenser eine Sauerei hinterlassen, sondern völlig verwöhnte jüdische Jugend. Sie feiern ihre Partys, Bierflaschen in allen Richtungen, lassen eine Sauerei hinter sich. Das Land, das Gott ihnen geschenkt hat, wie lange kann das weitergehen? Und wenn ich mit Juden heute spreche, sie sagen über Gott, sie sagen, seit dem Holocaust kann ich nicht mehr an Gott glauben. Und da muss ich fragen, ja, wer war schuld im Holocaust? Hitler? Hitler war schuld, ja, stimmt. Aber Hitler war Gottes Nebuchadnezzar in den 40er Jahren. Wir sind schuld, schlussendlich. Wann ist es soweit, dass wir endlich begreifen, wen wir immer wieder widerstehen? Das sind zwei Männer, die uns besten bekannt sind. Er ist unterdessen gestorben, er lebt noch. Wir wohnen im Haus seines Sohnes. Wir werden mit ihm Pesach feiern demnächst. Susanne war mit ihm im Gespräch und er hat gesagt, wie auch der andere, Gott gibt es nicht. Susanne sagte, ja, aber das Wunder von Israel, ein Land nach 2000 Jahren, da sind wir stark. Ja, aber die militärische Siege, 67, der Sechstagekrieg, wir haben es geschafft. Wir haben die Wüste zum Blühen gebracht. Wir. Und diese alten Israelis, viele von ihnen, nicht nur diese beiden, was zählt für ihnen heute, was erzählen sie? Sie erzählen, wie viele Enkelkinder haben und welche Bildungsgrad sie haben. Ihre Kinder, Professoren und Doktoren, die Enkelkinder schon auf dem besten Weg, Akademiker, IT-Spezialisten zu werden, das ist das, was zählt. Gott, kannst vergessen, wir haben es geschafft. Wie lange kann das gehen? Darum siehe Tage kommen, auch für mein Volk, ist der Spruch des Ewigen, und ich sende ihm Schritte, die erschrotten und seine Gefäße leeren. Und seine Krüge zerschlagen werden. Es geschah an anderen und es wird an uns auch geschehen. Wie es immer wieder geschehen ist, nur haben wir es noch nicht gelernt. Und dann wird Armageddon kommen. Das ist nicht ein Buch, das ist ein Flyer für einen meiner Vorträge. Das habe ich gestern Abend erwähnt. Und jetzt ein letztes Beispiel. Das ist unsere Tochter Hannah, die zweite Tochter. Und sie bekam am Anfang ihrer Ehe ein Junge. Er liebt mich über alles, ja. Ich bin Grandpa, ja, der hat im Bad selber ein Schaumbad gemacht. Ich möchte wie Grandpa, ich möchte wie Opi sein, ja. Und er wurde 2 und er wurde 3 und keine Geschwister. Und irgendwie fing er auch an, mal zu stinken, ja. Nun, er hat eine Cousine oder mehrere Cousinen und ich schule ihn ein bisschen. Vielleicht wird er mein Nachfolger, ja, Dinosaurierkunde und so weiter. Das ist nicht seine Schwester, aber seine Mutter Hannah, unsere zweite Tochter, wurde schwanger. Und er wusste, es wird eine Schwester sein. Und er hat sich so sehr auf die Geburt dieses Kindes gefreut. Die ganze Familie, ja, alle unsere Kinder, die sagen, der Junge, der braucht Konkurrenz, der braucht jemand anders, der die ganze Aufmerksamkeit bekommt in der Familie. Und er hat sich auch gefreut auf die Geburt dieses Kindes. Und dann geschah das Unfassbare. Im 5. Monat haben die Ärzte festgestellt, dass das Baby schon 2 Wochen tot im Mutterleib von Hannah war. Obwohl Hannah untersucht wurde während diesen 2 Wochen, die haben es nicht gemerkt, das Kind war tot, 2 Wochen lang. Sie können sich vorstellen, wie das war. Und dann kam aus dem Kreissaal ein SMS von Hannah. Ich habe es bis heute behalten. Das sind ein paar Jahre her. Die Geburt ist geschafft, eine Totgeburt. Ein herziges, kleines Menschlein, das sein Zuhause in den Armen seines himmlischen Vaters gefunden hat. Nun muss ich noch in der Operationssaal zur Auskratzung und so weiter. Hannah. Was lesen Sie aus diesen Worten? Trauer. Aber irgendwie ein stilles, tiefes Vertrauen. Und jetzt wurde Hannah wieder schwanger. Sie können sich vorstellen, die ganze Familie, auch die Geschwister, die anderen Enkelkinder und die anderen Familien, alle blieben. Und der kleine Junge, ja, da hat diese Totgeburt fast nicht ertragen können. Der hat jeden Tag ein Teddybär unter seinem Pyjama, unter seinem Hemd getan. Er sei schwanger, aber das Baby muss leider sterben. Das war seine Art zu verarbeiten. Und jetzt war Hannah wieder schwanger, die ganze Familie beten, bieben. Und das Kind lebt. Sie heißt Lavinia. Sie ist erst ein paar Wochen alt. Gott sei Dank. Ja, es gibt Gefäße. Es geht nicht immer so. Es gibt nicht immer so ein Happy End wie mit Lavinia. Ja, vielleicht wäre Hannah nie wieder schwanger geworden. Nun sind wir zum Schluss gekommen. So bitte nicht vergessen, vor lauter Aufregung und bewegt sein. Jetzt können Sie Ihre Handys wieder flott stellen.